EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Willkommen zurück auf der EduCouch. Heute live, oder nicht live, aufgezeichnet aus dem Goethe-Institut in München. Meine hervorragende Gästin ist gerade auf einer kleinen Europatour. Frankfurt, ist richtig? Kopenhagen, aktuell Bayern und gleich noch Berlin. Ihr Zuhause liegt aber eigentlich in Toronto, wo in diesen Tagen die Fußball-WM zu Hause ist, zu Gast ist in dem Fall, während sie hier bei uns in München sitzt. Und ihr Leben klingt ein bisschen so wie von einem Romanautor ausgedacht. Eine Schneiderlehre, 2 Jahre bei Pierre Gardin in Paris, ein Theaterstudium in Berlin, seit Jahrzehnten Professorin in Toronto, ein Bundesverdienstkreuz für die deutsch-kanadische Kulturarbeit und heute mit 84 forscht sie auch noch zum Themen wie künstliche Intelligenz und Theater. Herzlich willkommen, dass Sie da sind, Pierre Kleber. Wir würden sagen, wir fangen mal an mit einer kleinen Einstiegsfrage. Sie sind ja gerade quer durch Europa unterwegs. Und wie fühlt es sich denn an, wenn man in Deutschland zu Besuch ist?
Überraschend. Ich fand, normalerweise bin ich in Berlin oder in Bayern und habe Freunde und Verwandte und bin in gewohnten Kreisen. Dieses Mal war ich aber seit Jahren nicht mehr in Frankfurt. Und das hat mich sehr überrascht. In einem Hotel hat mich jeder auf Englisch angesprochen. Und als ich Deutsch sprach, haben sie auf Englisch geantwortet. Und ich habe wirklich in 3 Tagen dort niemanden getroffen, der perfekt Deutsch sprach. Das hat mich sehr. Und was mich besonders erstaunt hat, ich bin am Abend in einer Bar, in der Hotelbar gegangen. Halbe Stunde hat mich niemand bedient. Und dann kam ein Kellner und sprach mich auf Französisch an. Ich habe Französisch geantwortet. Dann sagte er, wunderbar, Sie sind Französin. Dafür kriegen Sie auch freien Wein bei uns. Und das war eine überraschende Erfahrung in Frankfurt für mich.
Aber eigentlich auch eine schöne Erfahrung, zumindest mit dem Wein, den man da aufs Haus bekommen hat.
Als Deutsche hätte ich ihn nicht bekommen.
Das ja, auch interessant.
Also es war überraschend, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Frankfurt, das war eine wunderbare Ausstellung und alles andere war sehr schön, aber das war sehr überraschend.
Können Sie sich das erklären, woran das liegt? Oder haben Sie da eine Erklärung dafür?
Naja, ich bin ja wirklich gewohnt aus Kanada, dass jeder einen Akzent hat, nicht? Aber dass in dem ganzen Hotel nicht eine deutsche Person arbeitet, die fließend Deutsch spricht, hat mich einfach überrascht.
Mhm. Aber es liegt wahrscheinlich auch vielleicht auch an den Gästen, die dort vielleicht vermehrt zu Gast
Ganz
sind.
Ganz gut möglich, das weiß ich nicht. Es war nur sehr überraschend für mich, weil ich freue mich natürlich sehr, nach Deutschland zu kommen und Deutsch zu sprechen.
Absolut, das ist auch, sind wir auch gleich direkt beim Thema. Sie leben ja seit Jahrzehnten in Kanada, lernen aber auf Englisch und haben aber auch schon auf, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, auf Französisch, Italienisch und Chinesisch publiziert. Und Deutsch ist ihre Muttersprache. Welche Rolle spielt denn allgemein Sprache in ihrem Leben?
Deutsch spielt natürlich eine sehr große Rolle und mein Mann war Berliner. Also wir haben sehr versucht, keine englischen Worte in unsere deutschen Gespräche zu vermischen. Und seit ich alleine bin, habe ich natürlich Kollegen, Deutsch zu sprechen, aber eigentlich spreche ich alle 3 Sprachen gleichzeitig. An der Universität wird hauptsächlich Englisch gesprochen, manchmal Französisch und dann mit einigen Kollegen eben Deutsch.
Und haben Sie da eine Lieblingssprache, die Sie am liebsten bevorzugt verwenden?
Ja, Deutsch natürlich und Französisch.
Wir haben jetzt gleich mal einen, ich würde mal sagen, passend zu Fußball-WM, einen Zeitlupen-Moment, den ich gerne machen würde. Es gibt diese eine Geschichte, die, wie ich finde, wirklich klingt wie ausgedacht. Sie arbeiten in Paris damals als Assistentin von Pierre Gardin. Und eines Tages ruft ihre Mutter an und sagt sowas wie, sie wolltest doch nie in der Mode arbeiten, also habe ich dich für die Aufnahmeprüfung an der Universität der Künste in Berlin angemeldet. Vielleicht können Sie uns da einmal zurücknehmen in diese Zeit. Ist das wirklich so passiert? Und
In Deutschland war das damals so, um Kostümbildnerin zu werden, musste man eine Lehre haben. Die habe ich 1 Jahr und dann Gesellenprüfung gemacht und man brauchte noch ein praktisches Jahr. Und deshalb ging ich nach Paris, um Französisch zu lernen und bei Pierre Gardin einfach die Haute Couture kennenzulernen. Und wenn man einmal da ist, ist es sehr schwierig rauszukommen. Und dann habe ich Coco Chanel getroffen, die mir angeboten hat, Chef d'Atelier zu werden. Und rief natürlich begeistert meine Mutter an, die sagte, du wolltest nie in die Mode, ich habe dich angemeldet, stimmt. Da bin ich nach Berlin, war die Aufnahmeprüfung, war glaube ich eine Woche lang. Und drei Monate später habe ich meine Zelte in Paris abgebrochen.
Und hatte Ihre Mutter recht?
Absolut, ja. Absolut. Ich bin ihr immer noch dankbar dafür.
Aber haben Sie das damals in dem Moment anders empfunden?
Ja,
oder?
Sicher, natürlich. Ja. Aber sie hatte absolut recht.
Ja, also das, also die Geschichten, also auch mit welchen Persönlichkeiten Sie damals da zu tun hatten, das klingt wirklich wie in einem Roman.
Ja, es war harte Arbeit, aber man hat das Arbeiten wirklich gelernt. Und zwar einfach sehr kreativ.
Was hat Sie denn damals eigentlich nach Kanada gezogen?
Mein Mann. Mein Mann war Berliner. Und ich habe ihn in Berlin kennengelernt. Und dann musste er ganz schnell zurückfahren. Der war im Urlaub in Berlin und schickte mir eine Rückfahrkarte nach Toronto. Und so bin ich in Toronto gelandet.
Sie haben ja gesagt, Paris und Berlin sind meine beiden Städte. Und dann kam sie nach Toronto und es war ein anderes Toronto, als es heute ist.
Und Toronto war ganz furchtbar. Und ich bin also wirklich nur in Toronto geblieben, weil ich oft nach New York fahren konnte. New York war einfach sehr aufregend. Und dann gab es eigentlich fast kein Theater. Es war sehr englisch. Und dann plötzlich haben die Kanadier ihre Identität entdeckt. Und der Trudeau hat die Konstitution nach Kanada gebracht. Und dann gab es irgendwo ganz viel politisches Theater. Aber die hatten kaum Ausbildungen, nicht? Und ich war natürlich sehr verwöhnt von Deutschland. Als Kostümbildnerin macht man natürlich nicht nur kleine Zeichnungen, sondern man ist immer Teil eines Regie-Teams. Und das gab es natürlich überhaupt nicht in Kanada. Darum habe ich meine Doktorarbeit in Kanada geschrieben und habe gewählt ein Thema, das ich oft nach Berlin und nach Paris reisen konnte, Brechts Einfluss auf französisches Theater. So habe ich natürlich dann wieder sehr viel Zeit in Europa verbracht.
Sehr smart. Strategisch gewählt.
Absolut.
Und vielleicht können Sie nochmal sagen, wie war denn diese Kulturwelt damals in Toronto im Verhältnis zu heute?
Sehr verarmt. Es gab also, theatermäßig gesprochen, gab es Stratford, die haben sich alle englische Schauspieler geholt. Und dann ist eben kanadisch geworden, aber die hatten keine Ausbildung. Und das war dann meine Idee, das Berliner Ensemble nach Toronto zu bringen. Nicht die Amerikaner haben das 40 Jahre versucht. Und das ist unheimlich angekommen in Kanada. Erstmal natürlich Berliner Ensemble, das erste Mal in Nordamerika. Nicht? Mit 90 People und Leute. Und dann hatten wir noch 25 andere Gruppen aus der ganzen Welt, die alle irgendwelche Stücke mit Brechts Einfluss gespielt haben. Und die ganze Stadt war involviert. Und das hat irgendwo einen unheimlichen Anstoß gegeben. Und gerade die politischen Theater, die sah politisches Theater, aber auch, dass der Brecht sagte, man könnte die Gesellschaft verändern. Also da sind ganz viele Komponenten zusammengekommen.
Das finde ich total spannend, wie Sie das gerade beschreiben, weil es war ja das Bert Brechts Haus und das sind das kommerzielle Royal Alexandre Theatre und der Geldgeber war ja ein Theaterunternehmer, Ed Mirvish,
der hat das finanziert.
Genau, wie passt das zusammen? Weil ich meine, irgendwie eine sozialistische oder zumindest eine andere politische Auffassung und dann ein Theaterunternehmer.
Also ich glaube, ich habe eine sehr direkte deutsche Art, die ganz unkanadisch ist. Und alle reichen Kanadier werden ja immer umzingelt von Leuten, die ihnen schön tun und nett sind. Und ich habe also bei Ed Mirvish habe ich gesagt, ich brauche ihr Geld, aber ich gebe ihnen viel Prestige. Es hat 10 Minuten gedauert, habe ich erzählt ein bisschen, was das Berliner Ensemble ist. Da sagte, ich glaube, wir können zusammenarbeiten. Es war ganz einfach letztlich, als ich ihn wirklich getroffen habe. Und dann habe ich aber die Barbara Brecht gab mir damals nicht die Genehmigung, nur die Drei-Groschen-Oper zu spielen, weil ihr Mann Eckehard Schall nicht in der Produktion war. Da musste man noch einen Kreidekreis dazu nehmen. Und da hat der Mürbisch, als die einmal Ja gesagt, dann haben sie zweimal Ja gesagt.
Und diesen Einfluss sozusagen des Brechtschen Theaters, was hat es in Toronto gemacht?
Erstmal hat wirklich die ganze Stadt mitgemacht. Es gab zum Beispiel kein Restaurant, das nach 10 Uhr offen war. Und da haben dann meine Studenten so eine Punk-Bar ausfindig gemacht, wo sich alle Theaterleute, Berliner Sammler, alle nach den Vorstellungen getroffen haben und die ganze Nacht gesungen haben und Vorträge gehalten haben. Und da haben sich 100 Meter Leute angestellt. Jeder wollte dabei sein. Es hat einen unheimlichen Einfluss auf Toronto gehabt. Und nicht nur auf Toronto, auf Kanada.
Vielleicht, weil Sie es gerade angesprochen haben, damals haben die Bars um 10 Uhr zugemacht. Also das, wie war das sozusagen auch, also wie war, was war das für eine Kultur im Verhältnis jetzt auch sozusagen zur damaligen Berliner oder auch deutschen also, Kulturszene?
Es gab eine ganz lustige Geschichte, und zwar wollten die Berliner natürlich zu den Niagarafällen fahren. Haben wir gemacht. Und dann haben sie sich ein Bier gekauft und haben auf der Straße Bier getrunken. Das war verboten in Kanada. Da kam die Polizei, hat das Bier weggenommen, gesagt, sie dürfen das nicht und so weiter. Und das Zweite war der Umbau von der Dreigroschenoper zum Kreidekreis. Um Mitternacht standen der technische Direktor und Designer vor der Türe und haben wieder was getrunken und kam zufällig wieder die Polizei und wollte die verhaften. Es war einfach, ich ging, und da dachten die Ostdeutschen, Kanada ist ein Polizeistaat. Es war, also damals durfte man nicht, kein Alkohol im eigenen Garten trinken. Das hat sich alles sehr verändert. Das war aber damals noch ganz strikt und sehr schwierig für mich.
Also würden Sie sagen, dass sich das sozusagen, dass sich die beiden Länder jetzt angenähert haben dadurch sozusagen durch die Zeit, oder gibt es immer noch Unterschiede, die Sie, was wären so immer noch die größten Unterschiede zwischen Deutschland
also
und
so
Kanada?
So große Unterschiede gibt es nicht mehr. Ist auch der Verkehr zwischen Deutschland und Europa und Kanada hat sich, also sind ganz viele Leute. Und ich habe dann natürlich, dann ist die Mauer gefallen, nicht? Das war für mich ein ganz großes Glück. Ich habe, und dann habe ich auch die Stelle gekriegt. Und dann habe ich mir immer deutsche Regisseure nach Kanada geholt. Und zwar durch den DAD. Und der DAD hat ja die für ein Jahr beschäftigt. Wenn ich in Kanada jemanden eingestellt habe, dann kamen die zweimal in der Woche für 3 Stunden. Und die waren halt ein ganzes Jahr hier und haben wirklich mit den Studenten gearbeitet. Sind auch 2 meiner Studenten eingeladen worden in die DDR, haben noch ein Jahr in der DDR gelebt, als noch DDR war, und haben beim BE gearbeitet. Und ich habe also dann immer versucht, Europa nach Kanada zu bringen. Also Deutschland, aber auch Italien, mit George Estrela kam. Und mit den Studenten bin ich dann jedes Jahr gereist nach Mailand, wo der Strehler mit denen Workshops gemacht hat, oder nach Berlin oder nach Paris oder nach London, um denen einfach das beste Theater auf der Welt zu zeigen. Denn ich glaube, man muss ihnen das Beste zeigen, um den Standard einfach zu erhöhen.
Es hat ja auch geklappt.
Es hat ganz toll geklappt. Und heutzutage sind fast alle großen Theater werden von meinen ehemaligen Studenten geleitet.
Ja, spannend. Kommen wir nochmal zum Thema Sprache.
Ja.
Können Sie sich daran erinnern, oder was sozusagen das erste deutsche Wort oder die erste deutsche Gewohnheit war, die Ihnen in Kanada vielleicht gefehlt hat?
Naja, ich hatte natürlich meinen Mann, wir sprachen Deutsch, nicht?
Ah, okay.
Das hat natürlich sehr geholfen.
Das heißt, es gab kein Heimweh?
Ja, heimlich schon nach vielleicht Kultur, aber nicht unbedingt nach Sprache. Ja.
Und haben Sie das Gefühl, ich meine, dass Sie nach Jahrzehnten Englisch, also passiert da irgendwas, dass es irgendwie Redewendungen verschwinden oder Wörter, oder haben Sie das Gefühl, dadurch, dass Sie immer noch parallel sehr viel Deutsch gesprochen haben oder auch immer noch Deutsch sprechen, dass das nicht passiert?
Na doch, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, lerne ich neue Ausdrücke. Das ist ganz klar, die Sprache lebt natürlich. Aber ich bin natürlich sehr in Verbindung mit deutschen Freunden und Theatern und holte mir auch immer wieder nach Kanada. Hab sehr viel Besuch.
Und es gibt auch eine deutsche Szene wahrscheinlich in Toronto, mit denen Sie verbunden sind.
Ja, nicht so wahnsinnig. Die Deutschen haben sich eigentlich sehr integriert und klucken nicht so zusammen wie die Italiener oder die Russen oder so. Es ist ganz anders. In Kanada anders.
Halbzeit auf der Edu-Couch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Sie haben mal gesagt, ich bin hier verwurzelt, also in Toronto oder in Kanada. Ich könnte mir nie vorstellen, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Das ist ein starker, starker Satz. Was hat denn Kanada, was Deutschland nicht hat? Und stimmt das noch?
Das stimmt sicher. Es ist sehr bürokratisiert in Deutschland. Bin ich also nicht gewohnt. Und man hat an der Universität einfach doch wesentlich mehr Freiheiten. Also es wird jetzt auch ein bisschen, leider auch ein bisschen mehr bürokratisiert in Kanada. Aber Deutschland, finde ich, habe also mit Humboldt-Universität und mit der Freien Universität zusammengearbeitet. Der Bürokram, die Bürokratie ist schon ziemlich groß hier. Also es ist, ich bin einfach jetzt wirklich in Kanada so lange zu Hause. Es ist doch einiges anders.
Was ist denn, wenn man das so sagen kann, das Kanadischste an Ihnen und was vielleicht noch das Letzte, also nicht das Letzte, aber was sind sozusagen noch deutsche, wenn man das überhaupt sagen kann, aber was sind noch so deutsche Stereotypen, die Sie noch haben und was ist eher sehr kanadisch an Ihnen?
Ich glaube nicht, dass etwas sehr kanadisch an mir ist. Ich glaube, dass immer noch sehr deutsch ist, weil ich einfach sehr gerade raus bin und das ist.
Das ist sehr deutsch?
Ja, das ist sehr deutsch, klar. Bei den Kanadiern wissen sie nie, was sie meinen, müssen sie immer ein bisschen erraten. Und das ist halt nicht unsere deutsche Art. Und es war auch interessant, als ich habe für 20 Jahre das Theaterinstitut geleitet, Theaterwissenschaften. Und wir hatten einmal in der Woche alle im Meeting, wo alle zusammen waren, Lehrkräfte und auch alle Angestellten und auch Studentenvertreter. Und am Anfang war das sehr schwierig für die, weil ich ganz gerade raus, jeder durfte mich kritisieren, musste aber mit einer Alternative kommen. Und das war am Anfang sehr schwer, aber irgendwann haben sie kapiert, dass es einfach zeitsparend ist und einfacher im Langen. Das funktioniert einfach besser, wenn man gerade heraus ist. Und nicht versuchen muss, rauszubekommen, was die eigentlich wirklich meinen.
Aber funktioniert das für die Kanadier, wenn die so vorsichtig sind? Weil ich meine, eigentlich denkt man ja, die anglosächsische Kultur ist ja sehr ökonomisch, dann würde es passt ja eigentlich gar nicht so, wenn man sagt, man traut sich, da muss irgendwie um den heißen Brei herumreden.
Ja, das ist schon die kanadische Art, ist super freundlich und sagt eigentlich nicht direkt, was sie wollen. Und meine Art funktioniert einfach unheimlich gut in Kanada. Also nicht immer, aber im Großen und Ganzen habe ich wirklich sehr viele Erfolge damit gehabt, weil ich einfach direkt bin und gute Argumente muss man anbringen. Und die Leute finden das erfrischend.
Ja, spannend. Wahrscheinlich, weil sie es nicht so kennen.
Weil sie es nicht kennen, genau.
Sie haben ja ganz vielen Leuten das Schauspielen ermöglicht, beziehungsweise das ist ja auch ihr Thema. Und wir sind hier beim Goethe-Institut. Goethe-Institut macht Sprachkurse. Aber was würden Sie sagen, was macht Theater mit Menschen, was ein Sprachkurs vielleicht nicht leisten kann?
Naja, da haben Sie natürlich die Körpersprache dazu. Das ist natürlich ein großer Teil der Sprache, nicht? Und vor allem jetzt ist es ausgesprochen wichtig, die ganze Körpersprache ist sehr wichtig, weil wir eben auch mit Technik arbeiten, nicht? Weil wir auch mit KI arbeiten, da wird es immer wichtiger.
Das müssen Sie jetzt gleich nochmal erzählen. Was ist genau da eigentlich hier? Was forschen Sie zum Thema KI?
Und also es war nur eine Frustration, dass jeder über KI sprach und ich nichts wusste. Und da habe ich also recherchiert und mit Freunden geredet und so weiter. Und dann erfahren, dass eine Bank sehr interessiert ist an Interdisziplinarität. Da habe ich ein Paper geschrieben und hatte ein Meeting. Habe vorgeschlagen, ein KI-Lab aufzumachen mit allen möglichen Departments und bin mit 5 Millionen rausgegangen. Da musste ich natürlich ein Lab aufmachen und habe natürlich dann jemanden eingestellt, der wirklich viel mehr wusste als ich. Und zwar David Rockaby, das war ein ganz großer Künstler, der seit den 80er Jahren mit Technik gearbeitet hat. Und der leitet das nach und das ist wunderbar.
Können Sie ein bisschen verraten, was gibt es da schon erste Forschungsergebnisse oder was sind sozusagen die Hauptforschungsfragen?
Ja, die Hauptforschungsfragen ist natürlich, es geht immer um den Menschen und wenn man an eine Grenze des Menschen kommt, was kann man dann mit der Technik machen? Also ein Beispiel zum Beispiel. Wir haben festgestellt mit Motion Capture, weiß nicht, wie man das sagt, nicht? Da haben sie Sensoren an allen Dingen, dass die ethnischen Gruppen bei den gleichen Bewegungen unterschiedliche Muskeln benutzen. Und da haben die also eine Datenbank als aufgestellt, auch für die Ärzte, weil die Ärzte das auch nicht wissen. Und dann, wenn sie zum Beispiel den Arm ausstrecken, zeigt Motion Capture natürlich nichts an. Aber die Muskeln werden trotzdem bewegt. Also die können jetzt auch die Muskeln lesen, wenn sie sich nicht bewegen. Und das Letzte ist, dass sie jetzt die Muskeln Musik erzeugen können. Also wir haben jetzt Tänzer, die durch Tanz Musik erzeugen. Also es ist natürlich einfach ganz spannend, nicht?
Klingt auch abgefahren. Ich meine, das sind wahrscheinlich auch komplett neue technologische Möglichkeiten. Absolut. Und wenn man die mit also technologischem Fortschritt sozusagen mit Kreativität verbindet und ja. viel möglich, aber spannend.
Und ich war eben in Dortmund auch, da gibt's ja diese Akademie für Theater und Digitalität, die der Kai Voges, der Intendant in Köln ist, aufgebaut hat. Und das ist fantastisch. Das ist ein, die haben 5 Studios und da werden Leute aus der ganzen Welt kommen da und probieren einfach die neueste Technik aus und sie sagen, ihr könnt scheitern. Es muss nicht ein Erfolg sein am Schluss, aber die arbeiten alle zusammen und es ist eine ungeheuer tolle Atmosphäre und die wollen jetzt auch mit uns in Kanada arbeiten und wir werden also sicher enge Verbindungen herstellen.
Welche Rolle spielt denn generell das Scheitern beim Theater?
Eine große Rolle, niemand will scheitern.
Aber es gehört dazu beim Theater, weil ich meine, es ist ja auch immer ein Versuch.
Naja, oder? Sicher, das, eine Premiere darf nicht scheitern. Man kann nicht scheitern. Deswegen braucht man eben solche Studios, Ateliers, wo man scheitern kann,
dass man das voranschaltet,
um voranzukommen. Mhm. Ja, denn es dauert lang, bis man das wirklich kapiert, was mit so einer, was man machen kann, alles mit der Technik. Wir hatten zum Beispiel einen amerikanischen Künstler, der hat 3 Tage seine Gedichte gelesen und auf der Wand wurde das alles illustriert. Und ich finde das nicht gut, wenn das nur illustriert wird, weil das nimmt irgendwie die Fantasie weg. Und dann haben wir also, oder nicht ich, aber meine Leute, erstmal festgestellt, dass man andere, welche Künstler man reingeben kann in die Maschine und dann haben die das manipuliert. Dann ist das manchmal einfach eine Landschaft und plötzlich wird es ganz konkret. Und der Künstler hat nach 3 Tagen gesagt, es tut ihm so leid, dass sein Buch bereits im Druck ist. Er hat so viel neue Inspirationen durch diese Aufzeichnung gewonnen, dass er jetzt ein neues Buch schreiben muss. Und das finde ich natürlich ganz schön, wenn Künstler so beeinflusst werden.
Ich meine, das Thema KI ist wahrscheinlich in dem Moment, wo man drüber schreibt, schon fast wieder veraltet, weil da so viel technologisch passiert, dass man da wahrscheinlich lieber was ins Internet schreibt, als ein Buch zu schreiben, weil das Buch ja beim nach dem Druck schon fast wieder veraltet ist, ja.
Es gibt eben in Frankfurt zurzeit diese wunderbare KI-Ausstellung, also die ich jedem empfehle. Ich habe sie schon vor 2 Jahren in Paris gesehen, in der Jeu de Pomme. Aber in 2 Jahren hat sich so viel verändert und jetzt ist es natürlich mitverändert. Und es ist sehr historisch aufgebaut, es ist fantastisch.
Wo kann man das in Frankfurt gerade sehen?
Im Schirren. Mhm. Und das würde ich allen Leuten empfehlen.
Dann würde ich sagen, dass wir haben ja beim Podcast die Shownotes, da können wir dann den Link zur Ausstellung reinpacken.
Würde ich auf alle Fälle sagen, das ist ausgezeichnet.
Wir haben ja den Podcast im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft, deswegen haben wir uns eine rote Karte überlegt, die jeder Gast vergeben darf. Sie dürfen jetzt eine rote Karte vergeben an ein Klischee, sei es über Deutschland, Kanada oder übers Theater. Können Sie sich aussuchen. Oder etwas, was Sie nervt?
Was mich nervt in Deutschland, dass ich in ein Hotel gehe und niemand mehr Deutsch spricht. Das nervt mich.
Wir haben jetzt auch eine Elfmeter-Runde. Das heißt, wir haben immer so kurze Fragen. Vielleicht Quickfire-mäßig. Gibt es denn ein lieblingsdeutsches Wort?
Schön.
In welcher Sprache träumen Sie?
Ich träume auf Französisch und Deutsch, aber unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Träume. Aber komischerweise nicht auf Englisch.
Okay, gar nicht. Das ist aber auch spannend. Sie wohnen in Kanada und träumen aber in 2 anderen Sprachen.
Ja, aber Kanada ist ja auch zweisprachig.
Stimmt, ist richtig. Das stimmt. Aber können Sie da ausmachen, sozusagen, wann Sie, ob das thematisch ist, wenn es um das geht, eher Französisch und wenn es um das geht, eher Deutsch?
Ja, das kann ich nicht genau sagen, aber es sind die Träume sind einfach unterschiedlich. Auch in unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen Leuten. Unterschiedliche Gespräche.
Ja, das finde ich faszinierend, sowas, wie dann das Unterbewusstsein mit Sprache umgeht. Und wenn Sie zählen, also 1, 2, 3, welche Sprache zählen Sie?
Englisch.
Wenn man jetzt sagt, Paris, Berlin oder Toronto, wo schlägt Ihr Herz am meisten hoch?
Paris.
Paris. Brecht oder Shakespeare?
Beide. Sind beide sehr gut.
Nadel und Faden oder Regiebuch?
Nadel und Faden.
Interessant, hätte ich nicht gedacht. Überraschende Antwort. Was erklärt Kanada für Sie in einem Wort oder in einem Satz? Ist auch in Ordnung.
Großzügigkeit.
Und im Verhältnis dazu Deutschland in einem Wort?
Kultur.
Die WM ist ja gerade in Ihrer Stadt zu Gast. Wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie sich für Fußball interessieren.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Also heißt, die Frage, wem Sie die Daumen drücken, ist völlig wurscht.
Doch, natürlich gucke ich an. Die Kanadier haben das erste Mal in der Geschichte Kanadas ein Tor geschossen. Das ist ja aus ganz.
Und jetzt haben sie sogar heute Nacht, glaube ich, haben sie sogar gewonnen.
Gewonnen, das genau. Haben wir noch nicht mitgekriegt.
Wenn Deutschland jetzt gegen Kanada spielen würde, hätten sie dann einen Konflikt oder ist ihnen das wurscht?
Kanada. Weil die einfach schwächer sind.
Der Underdog.
Ja, der Underdog, ja.
Wir haben noch einen Schluss in der Nachspielzeit, eine Frage. Sie sagen Ihren Studierenden immer, stellt Fragen. Deswegen mache ich das mal umgekehrt. Welche Frage stellen Sie sich gerade, auf die Sie noch keine Antwort haben?
Wie das mit der KI weitergeht.
Ist schon das, was Sie gerade am meisten beschäftigt?
Ja, es ist sehr gefährlich. Mhm. Und ich glaube, man muss das wirklich lehren. Man kann jetzt nicht einfach sagen, das ist jetzt hier, du musst damit umgehen. Man muss den Leuten wirklich lehren, wie man damit umgeht. Und die auch auf die Gefahren aufmerksam machen.
Und ich habe noch eine allerletzte Frage. Wir hatten ja am Anfang die Geschichte mit Pierre Gardin. Wenn Sie jetzt dieser jungen Frau, die damals dort in der Schneiderei arbeitet, einen Satz mitgeben dürften, könnten, welcher wäre das?
Macht weiter so. Es war wunderbar.
Frau Kleber, vielen Dank für das Interview und für das nette Gespräch und für die vielen auch Anregungen und Tipps. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.